Letztes Wochenende, da waren Bettina und ich nicht hier, da waren wir in Berlin. Und ich möchte noch mal kurz mitteilen, wir waren zum 1. Mai-Treffen. Das war an dem 1. Mai, am Donnerstag, vor 10 Tagen. Und es war einfach herrlich, dort in der Gemeinschaft zu sein, dort als Familie zusammenzukommen. Da sind halt Geschwister aus den norddeutschen Gemeinden dabei gewesen, aber auch, und das hat mich ja sehr bewegt, Geschwister aus unserer alten Gemeinde, so circa 6 Personen. Und wenn halt Familien zusammenkommen, dann ist das natürlich sehr bewegend und ich merke, dass Gott dort wirkt und dass er einfach uns zusammen verbindet und auch viel mehr Versöhnung und Einheit vorhanden ist. Und eine Begegnung muss ich euch auch erzählen, weil das hat mich auch sehr berührt. Ich habe dort Willi und Marianne kennengelernt. So, die beiden Geschwister aus Berlin, die kannte ich noch nicht. Es war halt so, dass wir nach dem Lobpreis saß ich dort und hatte Elena, die schlief auf meinem Arm. Und Willi dreht sich um, wollte durch die Reihe und sagt dann, ja, hallo, ich bin der Willi. Kennen uns noch gar nicht. Ja, und lächelte und strahlte mich an mit seinen leuchtenden Augen. Der Mann ist über 80 und wollte mich kennenlernen. Und auch Marianne, die dann auch nach vorne gegangen ist und auch von ihrer Zeit mit Gott berichtet hat. Und die beiden, wenn Marianne ging zu Willi und fasst ihn so auf die Wange. So zärtlich, so liebevoll. Und seit den 50er Jahren dort in der Gemeinde mit so einer Demut und Liebe. Ja, das hat mich natürlich doppelt bewegt. Ich hatte Elena auf dem Arm und ich hatte dann diesen Mann vor mir. Also ich war sozusagen komplett umhüllt von Gottes Liebe. Und ja, dann war es so, am Samstag hatten wir einen ganz tollen Geburtstag gefeiert mit einer Freundin. Und die erzählt voller Begeisterung, die Vaterliebe Gottes. Vater liebt dich. Ich so, ja, Vater. Naja, dann haben wir abends seiner Gemeinde, da habe ich dann mich gleich eingedeckt mit einer CD und mit einem Buch und was sie halt empfohlen hatte. Und wir hören auf dem Weg nach Hamburg das Hörbuch. Da geht es um das Vaterherz. Dann bin ich diese Woche zu Hause, lade die Predigten runter und dann höre ich die Predigt von Nikolas vom letzten Sonntag. Unser Vater, Sohn, unser Erbe mit Gott. Ich denke, wow. Am gleichen Tag habe ich auch darüber gehört und Gott wirkt. Und das finde ich also auch sehr erstaunlich. Ich hatte vorher mit diesem Thema nicht ganz so viel zu tun, aber ich möchte trotzdem heute darüber predigen. Und ich kann es nur empfehlen, nochmal auch die Predigt von Nikolas zu hören. Die war wirklich sehr, sehr gut. Sehr tiefgehend, sehr viele Bibelstellen. Es lohnt sich. Und zu Hause in Ruhe, dass das wirkt. Das werdet ihr dann auch erleben. So, diesmal habe ich 4 Punkte, glaube ich. Ich hoffe, das wird gehen. Erster Punkt, also die Predigt, den Titel habe ich, die Liebe des Vaters. Und der erste Punkt, mein wahrer Papa. Wer ist dein Papa? Dein Vater? Du machst, naja, klar. Der Begriff Vater ist ja schon belegt durch meinen leiblichen Vater. Insofern kommt mir natürlich sofort in den Sinn, ja, die Person, die mir seit der Geburt nahesteht, von dem ich vieles in mir trage, Gutes und Schlechtes wahrscheinlich, und die mich wahrscheinlich auch liebt und die ich liebe. Das geht mir jedenfalls so. Ich denke an meinen Vater, das ist nicht unangenehm, aber das kann ganz schön stören. Insofern, dass es nämlich etwas gibt, was die Bibel uns vermitteln möchte, wo es um den himmlischen Vater geht. Wie in so vielen ist Jesus hier ein Vorbild. Und ich möchte mit euch mal die Verse in Lukas 2, 49 bis 49 lesen. Jetzt habe ich es. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Habe die mir aber schon ausgedruckt. So. Lukas 2 heißt es, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes, und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Tja. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Jesus sprach zu ihnen: Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Jesus, 12 Jahre alt, und sucht die Nähe seines Vaters. Die Antwort von Jesus mag auf den ersten Blick ein bisschen unsensibel oder vielleicht sogar verletzend sein deinen Eltern gegenüber, ne? Sollen unsere Eltern Ehre. Aber nein, ich glaube nicht. Denn Jesus beginnt bereits einen Abnabelungsprozess. Und dieser Abnabelungsprozess, der ist, glaube ich, immer schmerzhaft. Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und der muss dann vollzogen werden. Deswegen ist diese Antwort richtig. Und ich hoffe auch hilfreich für die Eltern. Weil die Eltern waren mit Sicherheit nicht perfekt. Allein in dieser Geschichte. Erstmal, klar, scheinen sie ihrer Fürsorgepflicht nicht ausreichend nachgekommen zu sein. Kind wird schon irgendwo sein. Na? Gut, Gott vertrauen, aber er war eben nicht da. Dann haben sie ihn zumindest gesucht, aber eben, so wie ich vermute, nicht sofort dort, wo er ist. Nicht sofort in dem Tempel. Vielleicht auf dem Fußballplatz nebenan, da wo die Jungs sich so rumtreiben. Nein, Jesus war im Tempel. Und da sehe ich, ja, die Eltern hätten das vielleicht schon wissen können, dass Jesus von der Liebe Gottes so gezogen wird. Aber sie haben es noch nicht erkannt. Das ist interessant. Jesu größter Wunsch war es doch, tatsächlich bei Gott zu sein und mehr von ihm zu erfahren. Und anscheinend hatte Jesus sogar schon dort bei seinem himmlischen Vater mehr Halt und Frieden gefunden als in den Armen seines leiblichen Vaters. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich hoffe, das hilft, weil hier geht ganz klar hervor, es ist total, es ist nicht entscheidend, wie dein leiblicher Vater gewesen ist. Ob er nun nahbar war, ob er nun abwesend war oder schwach war oder vielleicht beherrschend war. Nein, es geht hier einzig und allein um diesen göttlichen Vater. Und deswegen hast du diese Gelegenheit, und ich hoffe, ich auch, wir alle zusammen, dass wir diesen Vater erfahren, diesen Vater kennenlernen, der eben zu jeder Tages- und Nachtzeit bei uns ist. Das ist sonst kein Vater, oder? Immer können wir seine Nähe erfahren. Die Frage ist, möchtest du die Nähe des Vaters erfahren? Das ist die Frage. Kommen wir zum zweiten Punkt. Eins sein mit dem Vater. Es geht noch weiter. Wie war das bei Jesus danach? Was war seine Botschaft? Was war sein Hauptanliegen? Wovon hat er am meisten gesprochen? Das Wort Vater taucht in der Bibel so circa 1000 Mal auf, je nach Übersetzung natürlich. im Johannesevangelium über 100 Mal. Das Wort Sohn über 50 Mal. Alle diese Stellen im Johannesevangelium, fast alle, natürlich nicht alle, fast alle Stellen sind von Jesus selbst ausgesprochen worden. Vater, Sohn. Es sind dann 100 Stellen. Also wenn ich die jetzt alle vorlesen würde, dann wäre ich hier eine halbe Stunde beschäftigt. Und ich nehme zwei Stellen, um das mal zu verdeutlichen, was Jesus eigentlich gesagt hat. Johannes 5, Verse 19 bis 23, da sagt er, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Außer, was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Johannes 12, Verse 49 bis 50. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir ein Gebot gegeben, das, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Die zwei Stellen sollen erstmal reichen. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt ganz klar, er sagt und macht nur das, was er dem Vater sagen hört und was der Vater ihm zeigt. Dementsprechend sind alle Wesenszüge Jesu auch die des Vaters. Und interessant ist auch, Jesus war auf der Erde. Er wollte aber nichts weiter als Sohn sein. Er wollte Sohn sein. Das war sein größter Wunsch. Sein geliebter Sohn. Ein gehorsamer Sohn. Und vor allem ein Sohn in der Nähe des Vaters. Tja. Ist wirklich sehr inspirierend. Schau einfach mal im Internet über bibelserver.com oder woanders. Gib Vater ein. Du wirst umgehauen sein. Wie eng ist denn die Nähe von Jesus zu seinem Vater? Lesen wir mal Johannes 17, Verse 21 bis 24. Das fängt zwar mitten im Satz an, aber das ist ein ganzes Gebet von Jesus. Da sagt er ab Vers 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Also wir sollen im Vater und Sohn eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ja, Jesus ruht in der Liebe des Vaters und ist eins mit ihm. Eins zu sein ist verwachsen. Es ist, man kann auch keinen Unterschied mehr erkennen. Und so eins möchte der Vater und der Sohn in uns sein. Es ist nicht nur ein inspirierender Augenblick, ja, jetzt mal eine gute Zeit mit Gott. Nein, nein, das ist ja das, was wir oft denken oder was oft unser Gefühl ist. Nee, diese Einheit besteht fortwährend, immer. Verwachsen. Das kann man nicht einfach mal kurz abbauen. Aber wie ist das möglich? Es sind noch ein paar offene Fragen. Kommen wir erstmal zum dritten Punkt. Ja, die Antworten kommen hoffentlich noch. Die Güte des Vaters. Ich muss zunächst mal sagen, dass ich als Christ schon ein falsches Bild vom Vater in mir herumgeschleppt habe. Denn mir wurde beigebracht, dass Jesus am Kreuz als Sühneopfer für meine Sünden gestorben ist, damit ich leben kann. Und der gerechte Zorn des Vaters ruht auf seinen Schultern, damit ich Frieden habe. Es gibt zu diesen Aussagen auch entsprechende Bibelstellen, so ist das nicht. Doch wenn meine Motivation zur Umkehr vermischt ist mit diesem Gefühl der Schuld und der Angst vor Gott, dann führt das zu einem Prinzip, zu einem Zwang, zu einem unguten Gefühl. Und das spaltet mich eigentlich. Weil ich nicht von ganzem Herzen sagen kann, Gott, ja, ich bin bei dir, sondern ja, ich muss. Klar. Er hat das ja für mich gemacht. Und das erzeugt einen Kampf in mir, den Gott vielleicht gar nicht so geplant hat. Das ist die Frage. Warum möchte ich denn nicht freiwillig aus ganzem Herzen mit Gott eins sein? Warum denn? Ich denke, ein Grund ist, weil ich wahrscheinlich die Güte des Vaters noch gar nicht vollständig erkannt habe. In Römer 2, Vers 4 heißt es: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Das ist die Güte Gottes. Ich gebe auch mein Beispiel aus dem Fußballbereich. Jetzt ist Jan nicht da, schade. Jedenfalls, gestern Abend war der letzte Spieltag der Bundesliga und wie ihr vielleicht gehört habt, ein norddeutscher Club ist abgestiegen. Nein, nicht der HSV, die haben ja die Relegation geschafft, sondern Braunschweig. Eintracht Braunschweig. Sie waren im Grunde genommen seit dem ersten Spieltag auf dem 18. Platz. Das ist der letzte. Wir haben es auch in den 34 Spielen 6-mal geschafft zu gewinnen. Ansonsten waren sie jetzt nicht die Besten. Und gestern traten sie das letzte Mal in der ersten Liga an und durften in Hoffenheim antreten. Wunderschön. Und sage und schreibe, 6.000 Fans aus Braunschweig haben sich aufgemacht und sind die 450 Kilometer heruntergedüst, um dabei zu sein in Hoffenheim. Das Spiel beginnt. Schon nach 15 Minuten stand es 1:0 für Hoffenheim. In der zweiten Halbzeit dann 2:0 für Hoffenheim, 3:0. In der 88. Minute macht der Torwart von Braunschweig einen langen Abschlag und verkürzen noch auf dem Endstand 3:1. Mit Glück haben sie noch ein Tor geschossen. Das ist nicht weiter erstaunlich. Doch es gibt etwas anderes in diesem Spiel. Die Fans von Braunschweig haben von der ersten bis zur letzten Minute die ganze Zeit gefeiert, gejubelt und gesungen. Haben alle ihre gelb-blauen Schals hochgehalten und die ganze Zeit haben sie in schunkelnder Menge ihre Mannschaft gefeiert. Und egal, ob da ein Gegentor fiel oder noch eins und noch eins, sie haben einfach weitergemacht. Sie haben nicht mal aufgehört, kurz innegehalten, war nicht. Man hat gesehen von der Kamera aus, das Tor fiel, Die Menge hinten jubelte. Das war aber ein Tor des Gegners. Also, völlig unverständlich. Sie haben bis zum Ende nicht aufgehört, ihre Mannschaft zu unterstützen. Nach dem Abpfiff der Partie kam ein kleines Mädchen, die war gerade mal so groß, mit einer blau-gelben Rose in der Hand und überreichte sie dem Trainer. So viel Hingabe, Loyalität und auch Güte steckt dahinter. Dem Trainer, der immer so, ne? Der wurde noch beschenkt von den Fans. Was ist das für ein Bild? Wer ist in diesem Bild Gott? Das ist ja bei Jesus immer so ein Gleichnis. Die Fans. Die Fans, das ist ein Bild für Gott, für die Engel, für all seine Herrscher. Und wer bist du in dem Bild? Na klar, der Loser, Eintracht Braunschweig, du stehst auf dem Platz und kickst da ein bisschen hin und her. Ja, das ist natürlich nur ein Bild. Gott macht sich auf und geht mit dir sogar sonst wohin, begleitet dich, unterstützt dich in deinem Leben, auch wenn du schwere Prüfungen hast. Auch wenn du immer wieder antreten musst, jede Woche aufs Neue. Und immer wieder einen reingeknallt kriegst. Naja, das Versagen war schon vorprogrammiert. Aber Gott steht zu dir. Egal, wie gut oder schlecht du bist. Und jubelt dir zu. Selbst wenn dir voll das Unglück passiert und du denkst, ah nee, ich kann nicht. Bis zur letzten Minute deines Lebens hält er zu dir. Nimmt die Strapazen in Anspruch und ist viel, viel stärker als jeder deiner Gegner. Warum? Überleg mal. Na, wie viele Gegner hatte denn Braunschweig? Gerade mal 11 Feldspieler. Ich habe das leider mal zu Hause ausgerechnet. Bei 6.000 Fans, die ihren Rücken gestärkt haben, hatten sie die 545-fache Anzahl an Personen, die für sie waren. Und nur 11 Gegner. Jetzt mal die Fans von Hoffmann ausgeschlossen. Die durften da nicht kommen. Nee. Aber trotzdem, schaut mal vor, das sind doch die Gegner. Und das andere sind die Fans. Gott hat so viel mehr Zuwendung für dich. Und so viel mehr Liebe, als du dir das vorstellen kannst. Kommen wir zum letzten Punkt. Im Hause meines Vaters mit ihm leben. Lesen wir Johannes 14, Verse 1 bis 7. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Spricht Jesus zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Diese Stelle ist persönlich für mich sehr wichtig. Ich habe sie auch zu meiner Taufe ausgewählt, weil sie für mich ausdrückt, wie Jesu Liebe und sein Opfer mich gerettet hat. Ich habe die Stelle so verstanden, dass Jesus, er ist der Weg, der Einzige, die Wahrheit. Und er ist das Leben. Und ich muss zugeben, dass ich den Vers nicht weitergelesen habe. Denn dann heißt es, niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Das ist wie ein anderes Bild. Jesus ist die Tür zum Vaterhaus. Was ich bislang auch nicht wusste, ist, dass Rabbiner zu der Zeit Jesu die drei Haupttüren des Tempels einen Namen gegeben hatten. Die erste Tür zum Vorhof, vor dem größten Platz, wo die meisten einkehren konnten, wurde der Weg genannt. Die zweite Tür zum Heiligtum, die Wahrheit. Und die dritte Tür zum Allerheiligsten, das Leben. Jetzt ist es sogar noch verständlicher. Wenn dieses Bild stimmt, dann möchte Jesus, dass wir durch alle Türen hindurchgehen, bis zum Innersten, wo Gott ist. Nicht irgendwo stehen bleiben und sagen, ja, mir geht es so, ich bleibe am Kreuz stehen und sage, ja, danke Gott. Das tut mir auch gut, das ist auch wichtig, am Kreuz zu verweilen. Aber ich darf auch hindurchgehen. Es ist auch gleichzeitig eine Tür, wie das Blut in einem Türrahmen. Ich darf hindurchtreten und bin dadurch gereinigt. Ich bin aber dann beim Vater im Allerheiligsten, das heißt in Gottes Herz, bei ihm. Ich brauche nicht wie der ältere Sohn draußen stehen und sagen, naja, ne, ihr feiert da mal schön, ich mache da meinen Job oder sonst was. Nee, nee, ich darf mit ihm sein, mit ihm feiern, das Mahl mit ihm halten. Und die Zimmer, die Jesus uns bereitet, ich glaube auch, denk doch mal nach, wie ist denn das? Du hast den Heiligen Geist bekommen, wenn du getauft bist, wenn du Jesus erkannt hast als dein Retter. Jesus sagt, es ist sein Geist, er ist in dir. Wo ist denn die Stätte? Was wünschst du dir? Wo möchtest du denn hin? Ja, das ist der Himmel. Ja, aber wenn du ins Gebet gehst, ich habe das auch schon so oft gespürt und ich denke, das ist auch der Schlüssel, dann kann ich dort auch Gott erfahren. Weil er wohnt in mir, er möchte mir nahe sein. Es ist viel enger, es ist eins, so wie Jesus sagt. Das heißt, ich brauche nicht bis dazu mal zu warten und sagen, ja, ist ja gut und schön, aber so ist es eben. Ich muss erst sterben, damit ich Gott erfahren kann, ne? So ungefähr. Nein, dann machen wir uns das vielleicht auch zu einfach oder haben vielleicht auch Angst davor. Nee, Gottes Liebe erwartet auf dich die ganze Zeit. Und auf mich. Lass uns nochmal eine Stelle anschauen. Johannes 1, die Verse 16 bis 18. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Jesus, heißt es hier im Vers 18, der einzige Sohn, der einzig in seiner Art, ist im Schoß des Vaters. Ja. Das ist nicht nur ein kurzer Aufenthalt, keine kurze Umarmung und so und dann ab in den Tag. Das ist ein Zustand, der hier beschrieben wird. Es geht tatsächlich darum, dass Jesus ständig diese Nähe und diese zärtliche Gemeinschaft mit seinem Vater hat. Das ist, wenn man das so liest, wie beim Neugeborenen. Das ist so, als wenn du ein Kind auf den Arm hältst. Und ich glaube, diese Nähe kann im Prinzip auch nur ein Kind erleben. Das ist so. Deswegen dürfen wir Kinder sein. Das ist das Schöne. Und ich bin auch so dankbar, dass wir in dieser Gemeinde Kinder haben, wenn man sie auch in den Arm halten darf. Und Gott macht immer wieder Wunder. Weil ich denke, ich werde auch nie ganz verstehen, was es bedeutet, Vater zu sein, solange ich nicht selbst Vater bin. Verständlicherweise, oder? Man hat zwar die Kinder, aber man hat nicht das gleiche Erlebnis, wie ist es, ein eigenes Kind in der eigenen, also von einem selbst kommt, groß zu sehen. Gestern rief aber unser Schwager an, Christian Reich, kennt ihr vielleicht, Katrin aus Gütersloh, die beiden sind auch gläubig, seit 13 Jahren verheiratet, versuchen seit 11 Jahren auch ein Kind zu bekommen und rufen uns an und sagen, wir sind schwanger. Okay. Ist ja super. Dann können wir auch in 3 Jahren schwanger werden und dann wäre es auch erreicht. Also, unbegreiflich. Völlig. Die haben natürlich auch schon bei Ärzten das alles gemacht. Also, das war alles wirklich gar nicht geplant. Aber nun hat Gott gesagt, so, jetzt wächst da ein neuer Mensch heran, im Mutterleib. Neues Leben entsteht. Und ich denke, ja, es geht eben nicht nur hier um ich, was kann ich, wie kann ich Gott mehr anbeten, wie kann ich Gott nahe sein, dieses immer auf dieses egozentrische Denken im Christentum. Toll, ne? Denk doch mal nach, das ist doch Wahnsinn. Nicht um mich. Dann werde ich immer unzufrieden in meiner Beziehung zu Gott sein. Immer. Leben lang. Bis zu meinem Tod. Nee, nee. Es geht nicht darum, sondern ich glaube, ich kann Gott danken, dass er mir nahe ist, dass er Zeit mit mir verbringt. Er ist es, der die ganze Zeit mich liebt. Er ist es, der mich umhüllt, der auf mich wartet. Die ganze Zeit. Es geht da nur darum, Gott zu preisen, dass er da ist. Nicht um ihn ständig irgendwo zu suchen und zu denken, ich muss jetzt mal hingehen. Ne? Nee, er ist schon da. Gott ist da. Er ist bei dir, er ist in dir, er lebt mit dir jeden Tag, jeden Augenblick. Und dafür können wir staunen und sagen, Gott, danke, dass du mich liebst. So wie ich bin. So wie bei Braunschweig. Ja, und ich hoffe, dass wir das zusammen erleben, erfahren, dass wir Gott feiern, dass jeder das ja, spürt und auch erleben kann. Und ihm sei die Ehre. Amen. Amen.